Die Mehrheit der Menschen möchte schon Klimaschutz, die Mehrheit der Menschen hat auch Angst. Aber die Mehrheit der Menschen hat nicht die Expertise, welche Maßnahmen es braucht. Ist auch nicht die Aufgabe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Gelb. Menschenrechte auf der gelben Couch. Ein ehrenamtlicher Podcast von Amnesty International Österreich. Mein Name ist Melanie und in der heutigen Folge geht es um Klimaschutz als Menschenrecht. Das ist so die große Überschrift. Und ja, es geht darum, den schwächsten Gruppen in der Klimakrise eine Stimme zu geben und um den vielschichtigen Kampf rund um Klimagerechtigkeit. Denn die Leute, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, sind die, die ihn am allermeisten erfahren. Das sagt zum Beispiel eine junge Demonstrantin im Interview auf einem Klimastreik in Köln. Denn die Klimakrise ist alles andere als fair, so der Wortlaut. Ja, und die jüngsten Klimakatastrophen liefern da einige Beispiele. Alle benachteiligten Gruppen eigentlich generell scheinen besonders betroffen zu sein bei derartigen Katastrophen. Kurzum, alle, die es sich nicht richten können, überspitzt gesagt. Durch den Klimawandel kommt es verstärkt zu Extremwetterereignissen, darunter Starkregen oder Hitzewellen, die Brände ermöglichen. Aktuelles Beispiel aus dem Jahr 2025, die Feuer in L.A., wo über 200 Quadratkilometer Fläche abgebrannt sind. Ein paar Beispiele für diese Klimaungerechtigkeit. Zum einen hunderte Inhaftierte sind für die Löscharbeiten eingesetzt worden, zum Billigstlohn. Bei etlichen Hausbesitzern, die alles verloren haben, sind die Versicherungen ausgestiegen. Menschen, die Obdachlosigkeit erfahren, hatten kaum Schutz in den Flammen. Evakuierungen haben ihre ohnehin schwierige Lebenssituation erschwert. Wasserknappheit war ein Thema. Wohlhabende konnten sich private Feuerwehrteams leisten. Ärmere Bevölkerungsschichten waren auf die oft überlasteten öffentlichen Dienste angewiesen. Steigende Wohnkosten, natürlich auch immer ein Thema bei Klimakatastrophen. Ja, die Liste lässt sich natürlich stetig und stetig erweitern, aber dieser gemeinsame Nenner sozusagen ist Machtlosigkeit. Und über diese Machtlosigkeit wollen wir heute ein bisschen sprechen. Zum einen, wie begegne ich dieser Machtlosigkeit im Hinblick auf Klimakrise und Katastrophen? Und zum anderen, was kann ich dagegen tun? Kann ich überhaupt was dagegen tun und wie können Menschen den Staat ein bisschen mehr in die Mangel nehmen, unter Anführungszeichen? Um Antworten zu finden, darf ich zum einen einmal bei mir auf der gelben Couch Rechtsanwältin Michaela Krömer begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, du machst so unfassbar viel und es ist so wahnsinnig spannend, was du machst. Möchtest du uns vielleicht noch einmal selber einen kurzen Überblick geben über all deine Tätigkeiten?
Ich kann es ganz kurz machen. Meine Tätigkeit ist eigentlich sehr simpel runtergebrochen. Ich bin Rechtsanwältin und versuche auf dem Rechtsweg für mehr Klimaschutz und mehr Klimagerechtigkeit einzustehen.
Also das heißt, du hast dich darauf spezialisiert, hauptberuflich jetzt momentan. Also das ist deine Haupttätigkeit.
Genau, meine Haupttätigkeit sind unzählige Klimaverfahren, vielleicht auch einmal ein Biodiversitätsverfahren. Verfahren, die mit der Klimakrise zusammenhängen, weil letztlich ist die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, die Plastikkrise, diese riesigen Krisen ein Spiegelbild für vieles, das in der Gesellschaft falsch rennt. Die Verfahren haben grundsätzlich damit angefangen, dass man ein Recht auf Klimaschutz erkämpft hat. Jetzt sind wir vielleicht in der Phase, wo wir sagen, okay, was heißt dieses Recht konkret gegenüber Staaten? Was bedeutet das? Wie viel Macht können wir auf diesem Weg wieder zurückgewinnen? Jetzt richten sich diese Klage horizontal gegen unterschiedliche Akteurinnen. Man versucht auch diese Strukturen anzugehen von großen Unternehmen, die letztlich viel mehr Macht und viel mehr Geld haben als Staaten. Ich denke, man wird sich auch über die Frage der Demokratieteilhabe, der sozialen Ungerechtigkeit auf verschiedensten Ebenen Gedanken machen müssen, um in dieser Dynamik hier sinnvoll eingreifen zu können. Klimaklagen sind natürlich immer nur ein Puzzleteil von dem Ganzen. Die können das Problem an sich nicht lösen. Sie sind ein gewaltiger Hebel, wenn sie erfolgreich sind. Aber sie verstehen sich schon auch immer im Zusammenspiel mit sämtlichen Akteurinnen der Zivilgesellschaft, der Politik. Und ich glaube, da werden sie sich auch dementsprechend anpassen und weiterentwickeln. Und das sieht man ja jetzt auch.
Aber sie schaffen sich ja extremes Bewusstsein für die Sache.
Das hoffe ich.
Okay, sehr gut. Ja, zum anderen darf ich Anna Wagner begrüßen. Herzlich willkommen. Du bist Expertin, wenn es um die Bekämpfung von Klimaarmut geht. Unter anderem, du engagierst dich aber auch für die Armutskonferenz. Möchtest du noch einmal kurz ausführen, was du genau alles machst und was die Armutskonferenz genau ist für jemanden, der damit vielleicht noch gar nichts am Hut hat?
Ja, gerne. Und danke, dass ich auch hier sein darf heute. Ich bin keine Rechtsanwältin, ich bin Ökonomin und habe mich in diesem Tätigkeitsfeld vor allem auf Fragestellungen an der Schnittstelle Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit spezialisiert. Und mein aktuelles Engagement liegt eben vor allem in der österreichischen Armutskonferenz. Die österreichische Armutskonferenz, das ist ein Netzwerk aus über 40 sozialen Organisationen, aber auch Bildungs- und Forschungseinrichtungen, die sich auf die eine oder andere Form mit Armut und sozialer Ausgrenzung beschäftigen. Dort bin ich vor allem zu sozial- und klimapolitischen Fragestellungen aktiv und bin zum Beispiel Mitglied der Arbeitsgruppe Sozialpolitik oder auch Mitglied des Koordinationsteams. Das ist quasi ein Entscheidungsgremium innerhalb der Armutskonferenz. Die Armutskonferenz selbst hat zu Klimagerechtigkeit auch tatsächlich schon einiges gemacht. Es gibt viele Projekte und Publikationen, die man auch online gut finden kann. Sie war zum Beispiel Mitherausgeberin des Buchs Klimasoziale Politik. Da ging es vor allem darum, für den österreichischen Kontext klimasoziale Politikvorschläge zu erarbeiten, sprich wie man Klimaschutz betreiben kann, der gleichzeitig sozial gerecht ist, Armut adressiert, Ungleichheiten abbaut. Und vor kurzem hat die Armutskonferenz auch ein Zukunftsprogramm erarbeitet, gemeinsam mit vielen Menschen, die auch selbst Armutserfahrung haben. Und in diesem Zukunftsprogramm haben wir auch über 100 konkrete Maßnahmen für ein Österreich ohne Armut erarbeitet und davon auch einige wieder zum Thema Klimagerechtigkeit.
Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Wie kann man Klimaschutz sozial gerecht gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, sehr viele Möglichkeiten tatsächlich. Also klimasoziale Maßnahmen sind da definitiv ein guter Faktor. Und es gibt viele Vorschläge, auf die man da auf jeden Fall zugreifen kann, wenn man Interesse hat, ja.
Okay, sehr gut. Ja, noch einmal gleich zu Beginn. Es geht ja in dieser Folge um das Thema Klimagerechtigkeit. Ich fange einmal mit der banalen Frage an. Was ist Klimagerechtigkeit für euch? Wie würdet ihr das kurz und knapp zusammenfassen? Magst du vielleicht gleich anfangen, Anna?
Ja, also Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit ist ein Konzept, das den menschengemachten Klimawandel mit Themen verbindet wie Gleichheit, Menschenrechte oder auch soziale Gerechtigkeit. Also Klimagerechtigkeit sieht vor, dass die Lasten und die Kosten und die negativen Folgen der Klimakrise fair verteilt werden. Also nicht auf jene Menschen abgewälzt werden, die eigentlich am wenigsten für die Klimakrise können und die am wenigsten zur Entstehung der Klimakrise beigetragen haben. Gleichzeitig heißt Klimagerechtigkeit auch gerade für uns bei der Armutskonferenz, dass auch Klimaschutz und auch Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen so gestaltet werden sollten, dass sie soziale Ungleichheiten abbauen, anstatt sie vielleicht sogar noch zu verschärfen.
Und was ist es für dich, Michaela?
Also ich kann mich dieser großartigen Definition natürlich anschließen und vielleicht dazu ergänzend, Klimagerechtigkeit heißt für mich nicht alle gleich zu behandeln, weil wir ja nicht gleich anfangen. Wir sind nicht gleich. Und deswegen müssen wir wirklich auch schauen, wo, welche Ressourcen, welche Kapazitäten haben die jeweiligen Personengruppen, welche Vulnerabilitäten haben sie und dementsprechend versuchen, dass die Folgen sich mehr oder weniger, unter Anführungsstrichen, gleich abfedern lassen. Und das bedeutet eben unterschiedliche Maßnahmen. Ich kann nicht Personen mit 4 Zweitwohnsitzen und mehreren Autos und einem Nettoeinkommen von über 5.000 oder was auch immer gleich behandeln wie eine Mindestverdienerin mit mehreren Kindern oder ohne Kinder. Also da muss ich einfach unterschiedlich das adaptieren und anpassen. Und es ist sehr interessant, dass wir in Österreich aus irgendeinem Grund immer noch der Meinung sind, es gibt bei uns keine Superreichen. Irgendwie sind wir doch alle der Mittelstand, auch wenn die Daten ein ganz anderes Bild sprechen und uns dementsprechend schwer tun, sozial angepasste Maßnahmen, wie es unzählige gibt und wie von Wissenschaftlerinnen und Expertinnen vorgeschlagen sind, diese tatsächlich umzusetzen. Also ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe insofern damit zu tun, dass ich ja Fundraising für meine Arbeit betreiben muss, für den Verein CLAW, Initiative für Klimarecht, mit dem ich die Arbeit gemeinsam betreibe. Und einfach merke, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach nicht der Meinung sind, dass sie reich sind und deswegen auch nicht der Meinung sind, dass sie vielleicht einen höheren CO2-Ausstoß haben und auch nicht der Meinung sind, dass sie vielleicht anteilsmäßig etwas mehr dazu beitragen müssen, was für sie prozentual gesehen immer noch sehr wenig ist. Also das finde ich ein ganz interessantes Selbstverständnis, das hierzulande besonders ausgeprägt ist, meiner Meinung nach.
Also würdet ihr sagen, dieses Bewusstsein ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen, dass man da vielleicht ein bisschen was von dem Wohlstand aufgeben will, kann man das so sagen?
Also ich bin da keine Expertin im Unterschied zu Anna.
Schauen wir mal.
Ich glaube, bei uns ist einfach die Diskussion über Reichtum sehr in den Kinderschuhen und auch tatsächlich, es gibt ja auch keine sehr stark ausgeprägte Philanthropie. Also es gibt bei uns wenig Menschen, die eben von sich aus sagen würden, mir geht's gut, ich bin wohlhabend, ich bin reich. Und damit tut man sich mit der ganzen Debatte umso schwerer, glaube ich. Aber wie gesagt, ich kann das wirklich nur beobachten und habe da keine Fachexpertise dazu.
Ja. Was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, wir sehen schon ein bisschen das Phänomen, dass Klimaschutz an sich jetzt schon zunehmend anerkannt wird als Notwendigkeit. Klimagerechtigkeit hingegen wird oft noch so als ein nice to have und ein gutes Add-on verstanden. Und da sagen wir bei der Armutskonferenz, dass Klimagerechtigkeit auf jeden Fall zusätzlich zum Klimaschutz sein muss und auch eine menschenrechtliche Verpflichtung ist, das zu berücksichtigen. Und ich glaube, das spiegelt das ein bisschen wider, dieses Bewusstsein dafür, dass das notwendig ist und sinnvoll auch ist. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, ja.
Es gibt ja viele Experten, die sagen, die Klimakrise ist vor allem eine Menschenkrise. Und ja. Ja, eben weil dem Staat ja dann hinsichtlich dessen da noch viel Untätigkeit vorgeworfen wird, komme ich gleich zu dir, Michaela. Es gibt ja durchaus Mittel, den Staat so quasi ein bisschen in die Mangel zu nehmen oder quasi Druck aufzubauen oder dass der einzelne Mensch Druck aufbauen kann und den Staat zu mehr Klimaschutz zu zwingen. Welche Möglichkeiten gibt es aus menschenrechtlicher Perspektive für mehr Klimaschutz?
Du hast das schon erwähnt, also die Klimakrise ist eine Grund- und Menschenrechtskrise. Und wenn ich in einem System lebe, wo es Grund- und Menschenrechte gibt, dann darf ich die auch einklagen und einfordern. Das würde ich gar nicht so sehr mit Druck aufbauen beschreiben, auch wenn es das sicher auch ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass ich Rechte habe und die fordere ich ein. Und die fordere ich halt in diesem Fall gegenüber dem Staat ein, weil er eine Pflicht hat, Menschen zu schützen. Und jetzt ist die rechtliche Frage, gegenüber wem hat der Staat diese Pflicht und wer kann sie einfordern? Es gab letztes Jahr eine sehr spannende Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der faktisch gesagt hat, ja, es gibt ein Menschenrecht auf Klimaschutz. Zuerkannt hat er das nicht Einzelpersonen, sondern einer Gruppe von älteren Frauen und gesagt, das Familien- und Privatleben hier ist verletzt worden, das sind besonders vulnerable Personen, hier besteht eine Schutzpflicht und das heißt dann faktisch, dass Klimaschutzmaßnahmen im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel getroffen werden müssen. Ich habe jetzt, wenn man so möchte, den Follow-up-Fall. Ich vertrete eine Einzelperson, einen Mann, dessen Krankheit durch Wärme und Hitze schlimmer wird. Bei ihm ist das sehr anschaulich, bei 25 Grad, um die 25 Grad herum, also ein Sommertag, muss er sich schon in einen Rollstuhl setzen und bei einem Hitzetag um die 30 Grad kann er den nicht mehr selbstständig anschieben. Er hat Multiple Sklerose und die wird durch Wärme und Hitze schlimmer. Das ist kein ausgerissener Einzelfall, das ist bei 60-80% der Menschen, die diese Krankheit haben, der Fall. Und es gibt unzählige Krankheiten, die durch Wärme und Hitze schlimmer werden.
Inwiefern wird es bei ihm schlimmer? Wie äußert sich das?
Durch seine Bewegungsfähigkeit. Also bei 25 Grad sitzt er im Rollstuhl und bei 30 Grad kann er den selbstständig nicht mehr anschieben. Sonst kann er mit Hilfe von Krücken oder ohne Krücken gehen. Das heißt, er hat eine Bewegungsfreiheit. Und so wird er dann entweder von fremder Hilfe vollkommen abhängig oder er muss isoliert in seinem Haus für Wochen und mittlerweile auch Monate sein. Und hier sagt er, dass seine Rechte des Familien- und Privatlebens, daraus leitet sich so eine Art Recht auf Gesundheit, könnte man vereinfacht sagen, ab, dass die verletzt werden, weil Österreich nicht das tut, was Österreich tun kann und weiß, was Österreich zu tun hat. Ist das Verfahren erfolgreich? ist es tatsächlich ein juristisches Erdbeben, vor allem für Österreich, auch für die Europäische Union. Es heißt, dass Österreich ein Klimaschutzgesetz verabschieden muss, das tatsächlich seinen Namen verdient hat, das auf wissenschaftlichen Budgets basiert, das Treibhausgasreduktionen verpflichtend vorsieht und das auch vorsieht, dass man das einklagen kann, wenn es nicht passiert. Und genau, und Punkt. Darum geht es in dem Verfahren.
Und davon sind wir jetzt noch weit entfernt, würdest du sagen?
Ja, also im Moment haben wir nicht die Klimaschutzgesetzgebung, die einem Grundrechtsmaßstab standhalten würde. Wir sind aber der ganzen Sache schon mehrere Schritte näher, weil das Verfahren prioritären Status eingeräumt bekommen hat. Das ist ein Potential High Impact Case. Wir sind jetzt gerade mitten im Verfahren. Insofern könnte es bald eine Entscheidung geben.
Was würde denn ein Sieg bedeuten für Österreich?
Wie schon gesagt, also ein Sieg bedeutet, dass es tatsächlich ein Klimaschutzgesetz geben muss, das seinen Namen verdient hat. Ein Klimaschutzgesetz, das nach der Rechtsprechung auf einem Treibhausgasbudget basiert, also die restlich Österreich verbleibenden Treibhausgase berechnet, daraus berechnet, was heißt das, wie kommen wir dorthin, wie erreichen wir tatsächlich Klimaneutralität. Das muss verpflichtend sein, darauf müssen Maßnahmen basieren und das Ganze muss eben einklagbar sein. Das heißt, es muss hier einen Mechanismus geben, um den Staat auch bei seiner Verantwortung zu halten. Das ist die Hauptkonsequenz des Verfahrens.
Im Grunde ist es ein Sieg mit großen Verlusten oder es ist schade, dass es überhaupt auf diesem Wege passieren muss. Dass es so weit kommen muss, dass man den Staat
Ja, natürlich.
Die Pflichten nehmen muss.
Das ist einerseits traurig, dass man den Staat in die Pflichten nehmen muss und andererseits auch gut, dass man das kann. Also man kann das so und so sehen. Es besteht immerhin die Möglichkeit jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte etwas zu tun, was ich eben in Österreich noch nicht tun kann. Ich kann in Österreich den Staat noch nicht zur Pflicht nehmen, obwohl es mich in meinen Rechten verletzt. Und das ist besonders bizarr, wenn man so möchte, oder dramatisch bei den Kindern. Wir haben in Österreich die Kinderrechte in der Verfassung verankert. Allen ist klar, und ich glaube, es ist sehr unstrittig, dass die Klimakrise auch die Rechte der Kinder und ihr Recht auf Generationengerechtigkeit verletzt. Dennoch haben sie keine Möglichkeit, sich hier zu beschweren. Und das wird faktisch ein bisschen zynisch hingenommen. Und hier haben wir ein grundsätzliches Problem und dann eigentlich auch das Problem vom Rechtsstaat an sich. Wir leben in einem Rechtsstaat und wo wir vertrauen dürfen, dass wir diese Rechte auch einfordern können, dass diese Rechte Konsequenzen haben, weil sonst funktioniert das Spiel nicht. Mhm. Rechtsstaat besteht ja daraus, dass die Rechte tatsächlich eine Wirksamkeit erfahren. Und im Klimaschutzbereich haben wir eben diese Lücken. Das Verfahren von meinem Mandanten kann das im Klimaschutzbereich schließen, aber für die Kinder zum Beispiel, für das Recht auf Generationengerechtigkeit, kann es das nicht. Und dann kann man nur hoffen, dass die Politik dann versteht, dass das natürlich auch hier gelten muss und dass man grundsätzlich, wenn es Rechte gibt, sicherstellen muss, dass man die auch einklagen kann.
Spannend. Ja, gerade bei den Kindern sollte das eigentlich dann Selbstverständlichkeit sein. Welche Menschengruppen sind denn eurer Meinung nach am meisten vulnerabel oder am meisten gefährdet von der aktuellen Klimapolitik?
Also ich kann sagen, Klimapolitik tue ich mir schwer, von der Klimakrise kann ich vielleicht beantworten. Genau, also zahlreiche Studien zeigen, dass die Klimakrise vor allem jene Bevölkerungsgruppen besonders unter Druck setzt, die auch davor schon traditionell unter strukturellen Benachteiligungen gelitten haben. Also strukturelle Benachteiligungen wie Armut, wie Diskriminierung oder auch mangelnde politische Teilhabemöglichkeit, also fehlendes Wahlrecht und dergleichen. Welche Menschen sind das jetzt konkret? Also konkret sind das häufig Menschen mit geringen finanziellen Mitteln, also sprich geringes Einkommen, geringes Vermögen. Da hat die Klimakrise ein bisschen den Effekt, dass diese Menschen sich keine Ersparnisse aufbauen können, vielleicht auch nicht notwendige Schutzinvestitionen treffen können, um klimagerechter, aber eben auch klimaresilienter leben zu können. Da sprechen wir ganz konkret von schlechten Wohnungen vielleicht oder auch umweltfreundliche Mobilitätsvarianten. Wir haben es jetzt auch vorher schon gehört, ältere Menschen, chronisch kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen sind natürlich auch besonders vulnerabel, was die Klimakrise angeht. Sie leiden ganz besonders durch verlängerte Hitzewellen, durch schlechte Luftqualität, gerade wenn man Atemwegserkrankungen schon hat, ist eine schlechte Luftqualität, die auch durch Hitze zunimmt, sehr schwierig wegzustecken. Und auch wenn dann wirklich mal der Notfall, sage ich, eintritt, Extremwetterereignisse passieren, braucht es auch barrierefreie Leistungen und Hilfsangebote, die wahrgenommen werden können. Aktuell haben wir leider die traurige Realität, dass wenn Extremwetterereignisse passieren in der Welt, dass gerade Menschen mit Behinderung höhere Todeszahlen aufweisen als Menschen ohne Behinderung, einfach weil die Evakuierungen nicht so gut funktionieren, die barrierefreie Informationsbereitstellung noch nicht so gut funktioniert überall auf der Welt. Und das sind einfach ja vermeidbare Konsequenzen, wenn man richtige Maßnahmen setzt und gut vorbereitet ist.
Welche Maßnahmen wären das oder wie kann man zum Beispiel Menschen mit Behinderungen in dieser Hinsicht mehr Schutz geben?
Ja, ich glaube, die wichtigste Maßnahme, nicht nur für Menschen mit Behinderungen, für alle Menschen aus vulnerablen Communities, ist, dass man, wenn man Maßnahmen zum Schutz dieser Menschen oder Menschen generell gestaltet, überlegt, dass man diese betroffenen Menschen auch mit einbezieht bei der Gestaltung der Maßnahmen. Also Expertinnen an Schreibtischen werden nie so gut in der Lage sein, sich in die Lebenssituation von Menschen hineinzuversetzen, wie die Menschen selbst. Wir sagen immer, Menschen mit Armutserfahrung, Menschen mit Behinderung, das sind Expertinnen in ihrer eigenen Lebenssituation und die müssen in die Lage versetzt werden, sich zum Beispiel bei der Erarbeitung von Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen oder Schutzvorkehrungen einzubringen, ihre Perspektive einzubringen, ihre Bedürfnisse einzubringen, ihre Wünsche einzubringen. Nur dann kann man sicherstellen, dass die Strategien, die erarbeitet werden, auch wirklich für alle gut nutzbar sind. Genau. Mhm. Vielleicht zurück zu der Frage, welche Menschengruppen noch vulnerabel sind. Geflüchtete und migrantische Communities spielen da natürlich auch eine große Rolle. Zum einen, weil sie eben im Alltag sehr viel Diskriminierung erfahren, tendenziell schlechtere Wohnverhältnisse haben und auch von Unterstützungsleistungen, gerade von sozialstaatlichen, oft ausgeschlossen sind.
Vielleicht auch die Sprachbarriere dann oft, gell?
Genau, die Sprachbarriere bei der Informationsbereitstellung natürlich auch ein großes Thema und auch die politische Teilhabemöglichkeit, die einfach eingeschränkt ist, wenn man nicht über die Staatsbürgerschaft verfügt. Und dann, last but certainly not least, Frauen sind natürlich auch eine Gruppe, die gerade von der Klimakrise besonders getroffen ist. Zum einen, weil Frauen generell überdurchschnittlich auch armutsbetroffen sind, das heißt über weniger Ressourcen verfügen, aber gleichzeitig auch aufgrund der Sorgearbeit, die immer noch überwiegend von Frauen verrichtet wird. Und das kann dann in Extremwetterereignissituationen, Krisensituationen zu einer Mehrfachbelastung führen oder eigentlich zu einer Verschärfung dieser Mehrfachbelastung, die ja schon besteht. Und es auch schwieriger machen für Frauen, von Hilfsangeboten zu profitieren oder Orte aufzusuchen, die für sie sicher sind, einfach weil sie sich noch für andere Menschen verantwortlich fühlen, die eben vielleicht Kinder sind, chronisch krank sind, älter sind und auf die auch Rücksicht genommen werden muss. Genau.
Okay, sehr interessant. Ja, die nächste Frage, was ich mir notiert habe, die haben wir, glaube ich, jetzt eh schon behandelt, aber vielleicht fällt euch noch was dazu ein, welche politischen Maßnahmen es künftig brauchen wird, um Menschen vor den negativen Auswirkungen der Klimakrise zu schützen. Aber ich glaube, das hätten wir jetzt, oder fällt euch noch was ein, dass wir was übersehen hätten, was das angeht?
Ich glaube, tatsächlich ist es einfach das Ernstnehmen der Krise für das, was sie ist, weil das in allen Bereichen mit reinspielt und in verschiedensten Bereichen unterschiedliche Schrauben gedreht werden müssen, interessanterweise die meisten davon bekannt sind. Das heißt, es ist tatsächlich eine Frage des Umsetzens. Und jetzt sieht man halt die Diskursverschiebung Richtung Budgetsanierung, Richtung Sicherheit und die Klimakrise als ein Wohlstandsrisiko, als ein Sicherheitsrisiko spielt hier überhaupt nicht mit rein. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass man das als einen abgeschlossenen Themenkomplex betrachtet, den ich dementsprechend irgendwie vielleicht noch schubladisieren kann. Und das funktioniert nicht. Und ich denke, dieses Bewusstsein, ich weiß nicht, ob es vorhanden ist, es wird auf jeden Fall nicht kommuniziert und es ist auf jeden Fall nicht in der Gesetzgebung sichtbar.
Und es gibt leider, kann man sagen, noch immer viele Menschen, die das nicht glauben oder nicht wahrhaben wollen.
Wäre faktisch auch egal, was viele Menschen glauben oder wahrhaben wollen, weil es ist der Nationalrat, der das beschließen muss und der im Auftrag der Allgemeinheit auch ein bisschen mehr Wissen hat als die Allgemeinheit und bestmöglich im Interesse der Allgemeinheit zu agieren hat. Das Problem ist vielleicht genau das, dass man sich überlegt, was will die Mehrheit der Menschen, was versteht sie, wo ist der Wissensstand? Und hier ja interessant, einerseits sagt, die Mehrheit der Menschen möchte schon Klimaschutz, die Mehrheit der Menschen hat auch Angst. Aber die Mehrheit der Menschen hat nicht die Expertise, welche Maßnahmen es braucht. Ist auch nicht die Aufgabe. Also jeder hat da sein eigenes Leben, seinen eigenen Job, seine eigenen Dinge, mit denen er fertig werden will. Und er wählt Repräsentanten, die genau dieses Problem lösen sollen. Und das passiert nicht. Und insofern finde ich es auch ein bisschen feig und faul, sich hier auf den Willen der Bevölkerung und den Vermeintlichen auszureden, weil hier, wie gesagt, das Wissen in der Form gar nicht da ist und vielleicht auch nicht unbedingt vorhanden sein muss. Der Nationalrat weiß Bescheid und er hat genug Vorschlagen von genug Expertinnen, die sich wirklich engagieren, dieses Wissen hier in die Politik zu bringen, und es wird einfach nicht umgesetzt. Also wir haben tatsächlich eine Verweigerung, und das ist, ja, es ärgert mich, merkt man eh.
Ja, das ist ein guter Punkt. Mir fällt ein Beispiel aus diesem Jahr noch ein. Da hat es eine Volksbefragung in Kärnten gegeben zum Thema, ob Windräder, ob die errichtet werden sollen oder künftig verboten werden sollen. Und da ist eben auch die Bevölkerung gefragt worden, was haltest du davon oder wie würdest du das bewerten?
Sehr suggestiv gefragt.
Ja, total.
Diese Volksbefragung ist bekämpft worden vom Verfassungsgerichtshof eben wegen dieser Suggestivbefragung. Und genau, also ist immer die Frage, was stelle ich für Fragen und was kriege ich dann für Antworten raus?
Ja, stimmt. Yes, okay, dann kommen wir mal weiter. Wegen den Klimaklagen, was würden denn juristische Folge denn auch für dich bedeuten bei deiner Tätigkeit, bei der Armutskonferenz zum Beispiel?
Ja, selbst als Nicht-Juristin finde ich Klimaklagen ja wahnsinnig spannend oder generell diese Idee der strategischen Klagsführung mit dem Ziel, dadurch auch Verbesserungen letzten Endes zu erwirken, Menschenrechte einzufordern, die es ja auch einzufordern gilt. Also richtig, richtig spannend auf jeden Fall dem zuzuschauen aus der Nebenreihe, sage ich mal. Und auch wahnsinnig relevant. Wir haben es schon gehört, die Klimakrise greift in total viele Menschenrechte eigentlich ein, in das Recht auf Leben und Freiheit, das Recht auf Freizügigkeit, das Recht auf Nahrung kann verletzt werden, Recht auf soziale Sicherheit. Also sehr viele dieser Rechte, die universell gültig sind und auf die wir uns auch berufen können und auch im Rahmen von Klimaklagen berufen können. Für uns als Armutskonferenz auch ganz spannend. Wir haben tatsächlich auch strategische Klagsführung, aber eher im Sozialbereich. Die Armutskonferenz hat das sogenannte Sozialrechtsnetz, bei dem auch der Rechtsweg beschritten wird, beispielsweise bei Entscheidungen rund um Sozialhilfe oder auch den Zugang zu Bildung, also soziale Menschenrechte, grob zusammengefasst. Und was halt schon spannend an dieser Klagsführung, an dieser Strategie ist, ist, dass es zeigt, dass diese Probleme oder diese Forderungen nach Klimaschutz, aber eben auch nach sozialer Gerechtigkeit eben keine freiwilligen Maßnahmen sind, keine nice-to-haves sind. Ist doch schön, wenn wir jetzt ein bisschen Klimaschutz machen, und ist doch schön, wenn wir ein bisschen soziale Gerechtigkeit vorantreiben. Nein, es ist eine rechtliche Pflicht. Wir haben die Menschenrechte und die verpflichten den Staat natürlich auch, diese zu schützen und zu wahren. Genau. Was auch spannend und hilfreich ist, selbst wenn diese Klagen nicht erfolgreich sind, sind sie trotzdem sehr bewusstseinsbildend und sehr öffentlichkeitswirksam. Das heißt, selbst wenn wir zum Beispiel im Rahmen des Sozialrechtsnetzes eine endgültige Entscheidung bekommen, dass die Aberkennung einer Sozialhilfe aus diesen oder jenen Gründen zulässig war, kann man immer noch darauf hinweisen, ja gut, vielleicht war es im Rahmen der Rechtslage zulässig, aber es ist trotzdem nicht gerecht. Und es ist trotzdem wert, da hinzuschauen, da den Finger drauf zu halten und dann eben auf anderen Wegen für Verbesserungen einzutreten. Und dafür sind, glaube ich, sowohl eben diese Sozialrechtsnetzklagen, aber auch Klimaklagen ein total wichtiges Instrument und dementsprechend auch ein sehr wichtiges Instrument der Klimagerechtigkeitsbewegung insgesamt.
Ja, um dann noch einmal zu einem Update zu kommen, zu dir, Michaela, wie schaut es da derzeit aus bei diesem Prozess zum Beispiel von dem MS-Patienten Max Müllner?
Also ich habe einen Schriftsatz eingereicht am 3. März. Die österreichische Bundesregierung hat jetzt bis 17. April für eine Gegenstellungnahme. Jetzt werden wir mal schauen, ob das am 17. April einlangt oder ob es eine Fristverlängerung geben wird. Auch das ist möglich. Und dann wird der Gerichtshof entscheiden, wie die ganze Sache weitergeht. Also es wird dann vermutlich gegen Sommer, allerspätestens gegen Herbst, sehr spannend, weil man dann sehen wird, in welche Richtung geht dieses Verfahren. Kommt es in eine kleine Kammer, kommt es in eine große Kammer, bleibt es bei dem Senat, wird es noch einen Schriftsatzwechsel geben, kommt es zu einer mündlichen Verhandlung oder wird dann relativ bald entschieden. Ich habe schon erwähnt, das Verfahren hat prioritären Status erhalten und das heißt, dass das Verfahren für den Gerichtshof relativ zügig abgehandelt wird. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass hier bald was passiert und dass auch, ich vermute, im nächsten, aller spätestens im übernächsten Jahr, ich gehe tatsächlich vom nächsten Jahr aus, eine Entscheidung in dem Fall vorliegen wird.
Alles klar, das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage bezüglich des Tempos, wie die Gerichte da arbeiten. Müsste das schneller gehen? Kann sowas schneller gehen? Soll sowas schneller gehen?
Natürlich wäre es schön, wenn es schneller geht. Das Verfahren ist eingereicht worden 2021, wir haben jetzt 2025. Das ist eine sehr lange Dauer. Damit Verfahren schneller gehen können und trotzdem ordentlich bearbeitet werden können, braucht es Ressourcen. Es braucht Ressourcen für die internationalen Gerichte. Auch in Österreich haben wir das Thema, dass es ja an sehr vielen Planstellen fehlt. Die Richterinnen haben, glaube ich, erst gestern einen Aufruf wiederum gestartet. Also wenn man die Justiz aushungert, dann kann die Justiz einfach nicht in dem Tempo, aber auch nicht in der notwendigen Genauigkeit arbeiten, wie es einfach notwendig ist. Der Rechtsstaat lebt wirklich davon, dass jedes Verfahren fair begutachtet wird und dass da auch ein gewisser Aufwand betrieben wird. Ich gehe davon aus, dass in Zeiten von künstlicher Intelligenz der Aufwand auf eine Art und Weise sogar noch zunehmen wird, weil natürlich Beweismittel anders manipuliert werden können und hier dann wiederum die Gerichte sich überlegen müssen, wie prüfe ich das jetzt? Ein Gericht versucht, die Wahrheit so gut wie möglich herauszufinden und zu schauen, wie die Gesetze auf das, was vermeintlich passiert ist, tatsächlich anzuwenden sind. Das ist eine große Aufgabe, ist eine wichtige Aufgabe und es ist wichtig für eine Gesellschaft, dass das, egal wie prominent die Person ist, gleich stattfindet. Und dann gibt es, wie wir auch gesehen haben, in anderen Strafverfahren natürlich auch Möglichkeiten, hier Einspruch zu erheben, Dinge zu beanstanden. Das kann sich in die Länge ziehen. In jedem Fall würde ich sagen, wenn wir schnellere Verfahren haben wollen, müssen wir vor allem wirklich Ressourcen in diesen Sektor reinbuttern und ihn nicht aushungern lassen, wie es da im Moment der Fall ist.
Also mehr Personal.
Mehr Personal.
Und in Zeiten von KI, das wird dann, also ich hätte mir erwartet, dass es dann vielleicht schneller geht, aber es bringt neue Hürden mit sich.
Ich bin keine Expertin für künstliche Intelligenz. Ich denke, manches wird schneller gehen und ich denke, es wird neue Herausforderungen geben und genau deswegen muss die Justiz in der Lage sein, diese Ressourcen aufzustellen und sich mit den Problemen, die sich stellen, einfach umgehen zu können. Und da braucht man gebildetes Personal und wahrscheinlich unzählige andere Ressourcen. Es ist auf jeden Fall einfach ernst zu nehmen, wenn hier Gelder fehlen, weil es letztlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Weil jeder Mensch möchte, dass wenn er ein Recht verletzt ist, dass das fair behandelt und bearbeitet wird in einer angemessenen Zeit. Das ist wirklich jeder Person gleich wichtig und das muss sichergestellt werden.
Ja, und jetzt nochmal eine allgemeine Frage an dich zum Beispiel. Klimaklagen gegen den Staat, das ist sicher mit einem irrsinnigen Druck verbunden. Was hilft dir in deinem Alltag bei der Arbeit mit dem umzugehen oder was machst du, um nicht verrückt zu werden?
Eine sehr gute Frage, frage ich mich selbst. Mir hilft mein Team, mir helfen Menschen, die sich auch für die Klimakrise einsetzen, mir helfen Podcasts und Bücher von Menschen, die einfach meine Sorgen teilen. Ich glaube, das schwierigste Gefühl ist, dass man sich manchmal fragt, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Bin ich die Einzige, die irgendwie sich fragt, was da jetzt gerade schiefläuft? Und dann tatsächlich meinen Leidenschaften nachzugehen, rauszugehen, versuchen abzuschalten. Das ist nicht immer einfach und ich glaube, es gelingt mir auch nicht immer.
Guter Ansatz. Was ist es bei dir, Anna?
Ja, ich glaube, meine Antwort geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich spüre in meinem Alltag, in meinem Aktivismus jetzt nicht unbedingt viel Druck. Was ich viel spüre, ist ein Ohnmachtsgefühl. Also dieses Gefühl, ich kann noch so viel laufen, ich kann noch so viel reden, ich kann noch so viel Aufmerksamkeit generieren für ein Thema und es geht gefühlt manchmal nicht viel weiter. Und dann fühlt man sich sehr schnell ohnmächtig und in diesem Ohnmachtsgefühl ist dann oft so ein bisschen ein Automatismus, dass man sich zurückzieht, dass man sich isoliert, dass man das Gefühl hat, das hat ja eh keinen Sinn und zu Hause bleibt und Trübsal bläst. Und was mir da geholfen hat, ist, dass ich vor circa einem Jahr bei einem Wochenend-Workshop dabei war. Also ich habe einen Workshop moderiert für alleinerziehende Mütter und in einer der Freizeitphasen dort habe ich mit Kolleginnen vor Ort mich dem Thema Ohnmacht mal wirklich gewidmet, mit ihnen gemeinsam darüber gesprochen, was tut die Ohnmacht eigentlich mit einem, warum ist sie da, was will sie uns vielleicht auch schützen vor negativen Gefühlen und hat man deshalb diese Tendenz zum Zurückziehen und sich isolieren. Und wir sind dann schnell drauf gekommen, dass allein das darüber gesprochen zu haben, so geholfen hat und uns so ermächtigt hat. Und das versuche ich mir jetzt auch immer wieder mitzunehmen. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade zu viel und ich habe das Gefühl, ich fühle mich überwältigt von den Herausforderungen und den existenziellen Ängsten, die mit der Klimakrise einhergehen, gezielt nicht dieser Isolation nachzugeben, sondern Gleichgesinnte zu suchen und einfach darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist nicht nur eine persönliche Bewältigungsstrategie, die sehr hilfreich ist, sondern auch ein bisschen eine Art politische Strategie. Also die Klimakrise verschärft Ungleichheiten. Ungleichheiten in einer Gesellschaft wiederum führen dazu, dass man sich tendenziell nicht so sehr mit seinen Mitmenschen mehr solidarisieren möchte, dass man sich nicht mehr so sehr fürs Gemeinwohl einbringen möchte. Und da ist dieser bewusste Schritt hinein in die Solidarität und in dieses Verbindende auch ein wichtiges politisches Zeichen gegen diese Tendenzen und eine Strategie, die ich jedem und jeder ans Herz legen kann.
Also sich ehrenamtlich engagieren zum Beispiel hilft dir dabei?
Genau, ehrenamtlich engagieren, ins Gespräch gehen mit Menschen, die ähnliche Sorgen oder Wünsche oder Bedürfnisse haben. Das kann sehr formal sein, man kann einer Bewegung beitreten, man kann auf Demos gehen, man kann auch im Kleinen aktiv sein, man kann Petitionen unterschreiben oder den eigenen LokalpolitikerInnen mal eine E-Mail schreiben. Wann hat man das letzte Mal gemacht? Also ich schon ein, zwei Mal, aber es ist tendenziell eher selten, dass man diese Möglichkeiten, die man ja auch hat im Alltag, für politische Teilhabe auch nutzt. Man kann
stimmt,
aber auch
an sowas denkt man gar nicht.
Ja, so. Genau. Es ist eigentlich und es wirkt aber tatsächlich. Also es hilft einem selbst. Man hat das Gefühl, man tut etwas und gleichzeitig kommt auch beim Gegenüber die Message an: Hey, das betrifft mich und ich möchte, dass wir da jetzt gemeinsam drüber nachdenken. Also sowohl jetzt bei Politikerinnen als auch bei Mitmenschen.
Da ist jemand, der macht sich Gedanken über das Thema und,
genau, und ich bin,
schaut drauf.
Genau, und vielleicht holt das ja auch die Person gegenüber ab, die dann sagt, na gut, ich hatte dieselbe Sorge und ich fühle mich dann jetzt auch nicht mehr so allein damit. Aber bei all dem Solidarität und Bündnisse suchen, was ich schon auch gern mitgeben würde, ist so dieses, man sollte dabei nicht in der eigenen Blase verharren. Man tendiert schnell dazu, sich vor allem mit Menschen zu umgeben, die gleich denken oder ähnliche Wünsche haben, ähnliche Sorgen haben. Es ist bequem und es ist auch regenerierend und bis zu einem gewissen Grad vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, gerade beim Thema Klimagerechtigkeit und Klimakrise ist es auch wirklich wichtig, dass wir über unsere Blase hinaus quasi aktiv werden und vor allem ins Gespräch kommen. Und ich glaube tatsächlich, ich bin überzeugt, dass jeder und jede die Möglichkeit auch dazu hat. Wir alle haben Nachbarinnen, wir alle haben Familienmitglieder, bei denen man vielleicht auch mit dem Begriff Klimagerechtigkeit keine offenen Türen einrennt, aber womit man schon bei vielen Menschen offene Türen einrennt, sind damit verbundene Themen. Ich glaube, viele Menschen sind offen für Fragen der Fairness, für Fragen der Solidarität, für Fragen der Luftverschmutzung, für Fragen, ob meine Kinder oder meine Enkelkinder in der Zukunft noch gut leben können. Das sind alles Themen, die mit der Klimakrise und mit Klimagerechtigkeit zusammenhängen und die Menschen von allen möglichen Hintergründen auch gut abholen können, wenn man das möchte.
Ja, weil du eben gesagt hast, nicht in seiner Blase bleiben. Ich habe erst vorgestern ein Gespräch mit jemandem gehabt, dass ich mir halt auch Sorgen mache wegen den Hitzeperioden und so weiter. Und er hat mir als Antwort gegeben, ja, das sind einfach die Gezeiten. Das geht mal bergauf mit den Temperaturen, dann wieder bergab. Wir haben auch schon eine Eiszeit gehabt. Also so, das hat ein bisschen heruntergespielt. Und da ist es dann oft schwieriger, Antwort zu haben, weil man sich denkt, okay, hat jetzt nicht viel Sinn, dass sie weiterredet. Das kann zum Beispiel so passieren. Wie ist es bei euch, wenn euch jemand sowas sagt im privaten Leben? Geht's ja dann immer drauf ein oder wie läuft das genau?
Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was für eine Beziehung man mit diesen Menschen denn auch generell hat. Also wenn das jetzt jemand in meiner Familie sagen würde oder jemanden, den ich wirklich regelmäßig sehe, wo auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, dann würde ich mir diese Diskussion schon stellen und vor allem recht offen stellen im Sinne von, na gut, recherchieren wir beide mal, warum es früher auch mal wärmer war und jetzt vielleicht aber noch viel schlimmer. Oder schauen wir es uns einfach mal gemeinsam an und finden heraus, was da dran ist. Und ich glaube, wenn man eine gute Beziehung hat mit den Menschen, dann geht das auch. Schwieriger ist es, Online-Kommentare oder irgendwelche Kommentare von Bekannten, mit denen man eigentlich nicht so eine Gesprächsbasis schon hat. Da ist dann auch die Frage, weniger. Muss man sich dann wirklich jeder Diskussion stellen? Kann man vielleicht einen Flyer aus der Tasche ziehen und einfach in die Hand drücken? Also da muss man auch mit seinen eigenen Ressourcen, glaube ich, gut haushalten können, wie viel man sich da auch zumuten möchte. Ich glaube aber tatsächlich, dass die allermeisten Menschen gar nicht in diese, sage ich jetzt mal, Leugnerinnen-Ecke, da stehen die meisten gar nicht. Die meisten sind eigentlich verunsichert, machen sich Sorgen, sind teilweise aber mit eben alltäglichen Problemen schon so überfordert, dass sie sich darum nicht auch noch kümmern können, unter Anführungszeichen. Ich glaube, das sind die Gespräche, die wir vor allem führen müssen. Nicht unbedingt die Klimawandelleugner überzeugen, sondern die breite Masse, die für diese Botschaften eigentlich schon empfänglich ist, wenn man sie richtig angeht und richtig kommuniziert.
Mhm. Ja, würdest du das auch so unterstreichen, Michaela?
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass der Fokus auf der breiten Masse ist, die ein gewisses Bewusstsein hat und aus unterschiedlichsten Gründen entweder nicht in der Lage ist oder vielleicht auch zu bequem ist. Und ich glaube, viel spielt dann auch mit bei denen, die durchaus könnten, dass sie sagen, naja, es tut ja niemand anderer, also diese ganze Ausredenpalette. Und ich will auch dieses Kapitalistische, man holt dann doch noch immer das meiste für sich selbst raus. Unterschiedliche Gründe. Und also bei mir ist es halt so, wenn man natürlich für eine bestimmte Arbeit auch bekannt ist, dann weiß das eh jeder. Ich habe dann gemerkt, manchmal versuchen dann Menschen mit mir ihre eigenen Themen da abzuarbeiten und warum sie nicht vielleicht doch fliegen sollen oder nicht. Und für diese Themen stehe ich dann halt auch manchmal nicht mehr zur Verfügung, weil ich mir denke, ja, ganz ehrlich, also ich find's nicht notwendig, unbedingt in den Urlaub 2 Wochen irgendwo hinzufliegen. Also mit dem kann ich einfach auch nichts mehr anfangen. Und dann muss ich einfach sehr schauen, ärgert es mich, ist es mir selbst für mich zu belastend oder kann ich mich der Diskussion stellen? Grundsätzlich bin ich aber immer sehr klar, was ich meine und wofür ich stehe und sage dann auch manchmal, du ganz ehrlich, angesichts der Faktenlage finde ich es absurd, aber ich habe jetzt einfach auch nicht die Kraft dafür zu diskutieren. Für mich ist das selbst nicht leicht, aber also das kann man dann auch einfach transparent machen, dass man sagt, manchmal möchte ich über das auch nicht mehr reden, aber es ist trotzdem so. Je nachdem, also ich glaube, wichtig ist, dass man das Wenn auch macht aus einer Beziehung heraus und kein Mensch will belehrt werden, kein Mensch, das wollen wir alle nicht. Also wenn ich merke, ich kann nicht in dieses Gespräch gehen, ohne dass ich mich ärgere oder zu belehren, dann cutte ich das relativ schnell und sage trotzdem kurz, was ich mir dazu denke. Und dann eben auch, das ist, wie gesagt, also bei mir ist es öfters auch so, dass ich dann merke, man will da bei mir irgendwie ein schlechtes Gewissen abarbeiten oder sich informieren, wie man Flüge eben kompensieren kann oder warum man, wie viel Fleisch man in der Woche essen kann. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Also, okay. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach seine Möglichkeiten, wie die Anna schon gesagt hat, findet und das dann halt auch wahrnimmt. Und da hat jeder Mensch unterschiedliche Kapazitäten, Ressourcen, Zugänge zur Verfügung, sich gesellschaftspolitisch zu beteiligen. Das größere Problem sehe ich nicht bei denen, die keine Kapazitäten haben, sondern bei denen, die einfach das nicht wahrnehmen.
Also die Ressourcen oder die Macht.
Weil es wahrscheinlich auch ungewohnt ist und weil es vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren auch nicht diese Notwendigkeit war, sich in der Form für etwas zu kämpfen oder das versuchen zu bewahren, was aufgebaut wurde, und das bedeutet, dass sich das verändern muss, weil sonst verlieren wir es. Und das ist eine andere Situation. Und vielleicht, also das kann ich auch persönlich nachvollziehen, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich stecke emotional in den 80ern. Irgendwie zu verstehen, dass sich wirklich diese Dinge tatsächlich verändern, dass man diese Veränderung spürt, dass sich das nicht aufhalten lässt und sich auf das einzulassen, auf diese Unsicherheit einzulassen und die Lebensrealität anzuerkennen, die vor einem ist und die dann bestimmte Dinge von jedem von uns fragt. Das ist, glaube ich, tatsächlich der erste Schritt, nicht sich zu denken, an etwas zu halten, das es vielleicht auch nie in der Form gegeben hat, aber halt in der eigenen vermeintlichen Erinnerung da ist.
Mhm. Ja, was waren denn Wendepunkte vielleicht auch in eurem privaten Leben oder was hat euch dazu veranlasst, da zu stehen, wo ihr heute steht oder das zu machen, was ihr heute macht? Hat es da irgendwie ein Aha-Erlebnis gegeben oder was hat euch dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen?
Entschuldigung, ich will schon die ganze Zeit husten und niemanden unterbrechen. Wichtige Wendepunkte. Ich glaube, für mich der prägendste Punkt, und es war nicht wirklich ein Punkt, es war eher eine längere Phase, waren tatsächlich meine eigenen Erfahrungen, also persönliche Betroffenheit von Armut und Ausgrenzung, vor allem in der Kindheit und Jugend und jungen Erwachsenenalter. Also ich war gemeinsam mit meiner Familie, wir waren die meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend selbst armutsbetroffen. Und gleichzeitig hatte ich aber durch Glück und Zufall, muss man ehrlich sagen, die Möglichkeit, in ein doch recht angesehenes Gymnasium zu kommen. Und das war insofern wichtig oder spannend, weil das war so ein Gymnasium, wo auch wohlhabende Eltern ihre Kinder gerne hingeschickt haben. Das heißt, ich war dann mit meinen persönlichen Lebenserfahrungen, und die haben halt Schulden und Gerichtsvollzieher, und das war so ein bisschen der Alltag, aus dem ich gekommen bin, und bin rein ins Klassenzimmer, und neben mir saßen dann Kinder mit wohlhabenden Eltern und Nachhilfe, Kinderbetreuung. Wenn man in Französisch nicht so gut war, dann hat man halt eine Sprachreise noch im Sommer gemacht, während ich halt Konserven eingeschlichtet habe im Supermarkt, um mir das zu finanzieren sozusagen. Und das war einfach total prägend, über Jahre hinweg diese Ungleichheiten, die es selbst in einem Land wie Österreich gibt, so wahrzunehmen und zu sehen, wie Chancen auch verteilt sind und wie Leistung unter Anführungszeichen auch in Österreich wahrgenommen und gesehen wird. Und das hat mich, glaube ich, einfach so geprägt. Mir war immer klar, ich will irgendwas gegen Armut, gegen Ungleichheit machen. In jungen Jahren weiß man halt nicht was, aber irgendwas wird es schon werden. Und ich bin tatsächlich auch recht froh und fühle mich auch sehr privilegiert, dass ich das jetzt heutzutage gut machen kann. Und zweiter Wendepunkt war dann, glaube ich, als ich studiert habe. Ich war eben sehr auf diesem Armutsbekämpfung ist das Wichtigste und Ungleichheitsbekämpfung ist das Wichtigste und diese ganzen ökologischen Sachen, Klimakrise, boah, das sind ja alles Luxusprobleme. Das war so ein bisschen das Bild, das ich viele Jahre hatte. Ich habe immer gedacht, na gut, ob die Luft jetzt sauber ist, ist eine nette Frage, aber was, wenn ich mir meine Miete nicht leisten kann? So war ich geprägt und so bin ich aufgewachsen. Und dann hatte ich meine erste Pflichtvorlesung im Bereich Ökologie, wie man sie halt in meinem Studium hatte. Und das war wirklich augenöffnend, weil da ganz klar die Botschaft auch war, na, die Klimakrise ist halt eben auch eine soziale Krise und wahnsinnig sozial ungerecht. Und wenn man gegen Ungleichheit ist und gegen Armut ist, dann muss man auch sehr stark gegen die Klimakrise auftreten. Und mir sind die Schuppen von den Augen gefallen, tatsächlich, als ich diese Botschaft das erste Mal gehört habe, wo mich das erste Mal Umweltthemen wirklich abgeholt haben, auch in meiner Lebenserfahrung. Und seitdem nehme ich das auch immer noch mit, das Klimathema, wie es meine Familie immer ab ein bisschen. Ja, das, die Ökosachen halt, die nehme ich natürlich jetzt auch sehr gerne und sehr begeistert mit. Ja.
Sehr gut. Gibt es bei dir sowas, so einen Wendepunkt sozusagen?
Also ich glaube, einen Wendepunkt, den ich als solchen wahrnehmen würde, kann ich nicht sagen. Es gibt viele Dinge und viele Menschen, die mich sehr geprägt haben. Geprägt hat mich sicher auch, dass ich die Hälfte meiner Kindheit mit drei Pflegegeschwistern aus Nigeria aufgewachsen bin. Das waren damals die ersten nicht weißen Jugendlichen in der Stadt. Und aus zweiter Hand, gleich in der ersten Reihe dahinter sozusagen, mitbekommen habe, was Diskriminierung bedeutet, was unterschiedliche Chancen bedeutet, was also immer irgendwie gemerkt habe, okay, ich bin einfach privilegierter auf vielen, vielen Ebenen. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und das hat sicher sehr stark den Wunsch genährt, gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen. Ich kann als Typ mit Ungerechtigkeit überhaupt nicht umgehen. Also ich kann auf Hotlinen wirklich aggressiv werden. Also ich tue mir das sehr schwer. Insofern hat das sicher sich gegenseitig genährt. Und dann eben im Laufe der Berufszeit draufzukommen oder auch der Studiumszeit, dass halt die Klimakrise eine Grund- und Menschenrechtskrise ist. Und wenn man das tatsächlich ernst meint, dann muss man sich mit diesen großen Themen auseinandersetzen. Das wollte ich, und da bin ich der Anna vielleicht ähnlich, wollte ich eigentlich nicht. Es war mir zu viel. Ich habe mir gedacht, das schaffe ich nicht. Also da backe ich psychisch nicht. Das war irgendwie so. Und hätte mich aber andererseits nicht ernst nehmen können. Sehr geprägt hat mich sicher beruflich vielleicht der Wolfgang Kalek, der Gründer vom European Center for Constitutional and Human Rights. Ich war das Privileg hatte, die dritte Praktikantin zu sein. Damals gab es dieses Center noch nicht in der großen Form, wie es es heute gibt. Also ich habe wirklich gesehen, was heißt das am Anfang zu machen. Kann mich erinnern, das war so ein großer, dunkler Raum, weil recht viel Geld hat es nicht gegeben. Und er hat mir dann damals die Guantanamo-Akten hingeworfen und gesagt, na, lies dich mal ein. Und
das war für mich sehr spannend, einfach zu sehen, dass man tatsächlich als Anwältin auf dem Rechtsweg für Grundrechte im Verfahren sich einsetzen kann und das ein konkretes Handwerk ist. Das ist auch das, was mich nach wie vor am Anwaltsberuf hält. Die Tatsache, dass das ein Handwerk ist, dass es hier Möglichkeiten gibt, das einzusetzen und dass es hier konkrete Ergebnisse geben kann.
Ja, das Gefühl, man kann was tun.
Vielleicht, ja. Kann man auch. Und dann eben viele, viele Menschen immer wieder, die einfach ihren Weg gehen und die für etwas einstehen, das größer ist als sie selbst. Das kann mich in unterschiedlichen Facetten einfach nach wie vor sehr berühren und immer wieder inspirieren. Und das merke ich auch. Also es gibt wirklich Phasen, wo es sehr schwierig ist, diese Arbeit zu machen, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt ist sicher auch so eine Zeit. Und ich kriege dann immer eine Gänsehaut, wenn ich eben anderen Menschen zuhöre, die tatsächlich einen Beruf ergriffen haben, der in gewisser Weise zur Berufung wurde, weil sie sich für etwas einsetzen, das größer ist als sie selbst. Und diese Inspiration brauche ich dann auch, um selber mich wieder daran zu erinnern, was eigentlich meine war.
Sehr, sehr schön gesagt. Und ja, um noch einmal auf das zurückzukommen, wegen Klimagerechtigkeit wohnen, spielt das sicher auch eine große Rolle, würde ich sagen, oder? Also ob du jetzt in einer Asphaltwüste lebst mit niedriger Miete oder irgendwo anders.
Ja, Wohnen ist generell einfach ein total zentrales Thema für viele Fragestellungen. Also die Klimakrise verschärft natürlich auch Wohnungleichheiten ein bisschen stärker. Also gerade wenn Menschen in schlecht sanierten alten Gebäuden leben, können sie sich weniger gut gegen Hitzewellen schützen, gerade im städtischen Bereich. Oder auch, du hast es angesprochen, die Betonwüsten. Wenn die Grünflächen in der Umgebung fehlen, auch da fehlen dann natürlich die Abkühlungsmöglichkeiten und auch die Möglichkeiten, auch im Sommer rauszugehen und soziale Kontakte zu knüpfen. Noch hinzu kommt auch ein bisschen der Klimaschutz und auch die Dinge, die man tun muss, um Klima zu schützen im Gebäudebereich. Also wir müssen alle raus aus den fossilen Heizenergien, wir müssen rein in die Erneuerbaren, ist immer das korrekte Mantra. Da haben wir einfach ein bisschen im Wohnbereich das Problem, dass MieterInnen und einkommensschwache Haushalte sind vorwiegend MieterInnen, auch einfach gar nicht die rechtliche Möglichkeit haben, diese Investitionen umzusetzen. Selbst wenn die finanziellen Spielräume da wären, was sie nicht oft sind, haben sie auch einfach gar keine Handhabe, Verbesserungen in ihrem Wohnraum zu erwirken in dem Bereich. Ich gebe aber auch viele Vorschläge im Wohnrecht, das anzugehen. Also Möglichkeiten gäbe es viele, im aktuellen System ist es nicht vorgesehen.
Ja, und um das Gespräch ein bisschen abzuschließen, komme ich jetzt hin zu den Zielen oder zur Zukunft, wie es weitergehen könnte. Was kann denn die Gesellschaft bzw. jeder einzelne Mensch tun, um diesen Mehrfrontkampf für mehr Klimagerechtigkeit zu stärken oder umzusetzen? Welche Möglichkeiten gibt es?
Wenn es die Ressourcen und die eigenen Privilegien zulassen, dann ist selbst aktiv werden immer die beste oder eine sehr gute Möglichkeit und das kann total viele verschiedene Formen annehmen, je nachdem, welche Interessen und welche Stärken man selbst auch mitbringt. Wenn man juristisch begabt ist, haben wir schon gehört, kann man Klimaklagen auf den Weg bringen. Total wichtig und total cool. Mir wird's jetzt nicht so liegen. Ich schaue eher, dass ich mich in soziale Organisationen aktiv einbringe. Andere werden sich wieder in Klimagerechtigkeitsbewegungen und beim Demo organisieren gut fühlen und wieder andere vielleicht eher in kleineren Community arbeiten, das heißt irgendein Kleingartenverein oder irgendwelche Dinge im eigenen näheren Umfeld. Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, wie man selbst aktiv werden kann und die Problemfelder sind so breit und offen, da ist sicher für jede was dabei.
Sehr schön. Möchtest du das noch irgendwie ergänzen, Michaela?
Ich glaube, dass man manchmal den Anspruch hat und habe ich vielleicht auch, so diese Welt retten zu wollen, so das Radl jetzt rumzudrehen und ich muss jetzt etwas machen, wo ich dann weiß, es ist wirklich anders und ich muss das spüren und alle müssen das sehen oder wie auch immer. Und tatsächlich ändert sich ein System und ändern sich Systeme, in dem viele, viele Menschen daran rütteln und dann wird es locker und dann ändert es sich. Und wie sich es ändert, kann sehr plötzlich sein, kann sehr langsam sein. Das Vertrauen darauf, dass jeder seinen Schritt setzt und dass wir das alle gemeinsam hinbekommen, jeder auf seine Art. Und ich denke, dieses Bewusstsein kann dann helfen, in Aktion zu treten, weil wenn man glaubt, das ist so groß und ich kann eh nichts machen, dann ist man selbst gelähmt und dann kenne ich ja von mir das Gefühl, es ist eh alles sinnlos. Und die Sinnfrage vielleicht nicht so zu stellen von, merke ich das Ergebnis, sondern
was glaube ich ist richtig, auf das zu schauen und dann zu überlegen, was heißt das? Heißt das, dass ich meinen Konsum ändere? Heißt das, dass ich bestimmte Dinge auf den Weg bringe? Heißt das, was weiß ich, was es heißt? Oder heißt es für mich, dass ich vielleicht einfach nicht die Kapazität habe, aber vielleicht schaffe ich es dann doch noch irgendeine Petition zu unterschreiben oder mal auf eine Demo zu gehen oder zumindest mental die Leute zu unterstützen und nicht in der U-Bahn anzuschreien? Was weiß ich, was es heißt? Jeder hat unterschiedliche Kapazitäten und Privilegien. Aber wenn man eben bei dem Bewusstsein schon ist, dann hat man meistens das Privileg, sich darüber Gedanken machen zu können. Und dann gibt's meistens Möglichkeiten, die man tun kann. Und die Anna hat unzählige genannt davon. Ich glaube eben, dass es dann manchmal die Leute davon abhält, etwas zu tun, weil sie denken, wow, das große Ganze kann ich nicht machen. Das kann niemand von uns. Es kann auch keine einzelne Klimaklage. Es ist immer diese kleine Arbeit, die vielleicht niemand sieht. Aber wenn es ganz, ganz viele machen, ganz, ganz viele anfangen, was zu pflanzen, dann wird es halt einmal ein Wald. Und darauf muss man vertrauen und darauf muss man hinschauen. Und das ist ein bisschen ein Weg von einem selbst hin zu etwas Größeren. Ich denke, das könnte helfen.
Wo werden wir eurer Meinung nach stehen in 10 Jahren in Sachen Klimaschutz als Menschenrecht? Oder wo sollten wir stehen? Was wäre die Idealvorstellung?
Also die Glaskugel habe ich nicht, aber ich habe einen Wunschzettel. Nein, ich habe keinen Wunschzettel, sondern bei der Armutskonferenz setzen wir uns heute und auch in 10 Jahren einfach dafür ein, dass gerade jetzt im Bereich Klimagerechtigkeit, dass die Klimakrise wirklich als die soziale Krise verstanden wird, die sie ist. Wenn wir anfangen und weitermachen damit, dass wir klimapolitische Maßnahmen immer auch mit sozial- und verteilungspolitischen Brillen betrachten, dann glaube ich, ist in 10 Jahren schon sehr viel geschafft. Und dann schaffen wir es langfristig hoffentlich auch wirklich eine klimagerechte Gesellschaft zu erreichen. Ziel muss, glaube ich, dabei immer sein, dass die Grundbedürfnisse für alle gedeckt sind, dass Menschen Zugang haben zu leistbarem Wohnen, zu leistbarer Energie, zu Ernährung, Mobilität und dergleichen und aber gleichzeitig von nichts zu viel da ist, dass unsere planetaren Grenzen überstrapaziert werden. Das ist die Kernfrage, um die sich das alles dreht. Also von allem genug, von nichts zu viel. Wir haben auch ein Projekt zu dem Thema übrigens. Da kommt der coole Slogan her. Aus Sicht der Armutskonferenz setzen wir uns dafür ein, wenn in 10 Jahren Armut nicht mehr als individuelles Problem gesehen wird, sondern als das politische strukturelle Problem, das es ist. Wenn die Klimakrise adressiert wird, und zwar so, dass bestehende Ungleichheiten nicht verschärft, sondern vielleicht sogar abgebaut werden. Dazu gehört auch, dass man öffentliche Daseinsvorsorge, öffentliche Infrastrukturen gut ausbauen muss. Das sind nicht nur physische Infrastrukturen wie öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußwege, auch sehr wichtig, aber auch wirklich Bildungssysteme, Gesundheitssysteme, dass die einfach so stabil und resilient gestaltet und ausfinanziert sind, dass alle Menschen gut ihre Bedürfnisse decken können und dass sie eben nicht so krisenanfällig sind, auch für Extremwetterereignisse und dergleichen. Das sind Investitionen und das hört man im aktuellen Diskurs nicht so gerne, weil es geht vor allem ums Sparen. Und da setzt sich die Armutskonferenz halt eben sehr stark für vermögensbezogene Finanzierungsinstrumente ein und für mehr Umverteilung. Und ich glaube, Ziel muss auch sein, ich habe es schon genannt, klimafitter Wohnraum, Energie, Ernährung, Mobilität, wirklich für alle zugänglich und auch gerecht verteilt. Wieder das Mantra für alle genug, aber für niemanden zu viel. Und da wären wir dann wieder bei dem Thema mit den Fliegen in den Urlaub und dergleichen. Da muss man schon auch ein bisschen einen Blick drauf haben.
Also zum Beispiel Kerosin besteuern oder?
Es gibt total viele Forderungen und Vorschläge, wie man das machen kann, von Vielfliegerabgabe bis hin zu, dass man wirklich auch ordnungspolitisch tatsächlich eingreift. Also bei der Armutskonferenz ist uns auch der Maßnahmenmix da ganz wichtig. Wenn man nur über Preismechanismen, sage ich einmal, arbeitet, signalisiert das ja auch so ein bisschen ein, na gut, solange man es sich leisten kann, soll man es halt machen. Ich glaube, ganz wichtig ist in manchen Bereichen, dass man auch wirklich ordnungspolitische Instrumente in die Hand nimmt und Dinge, die man nicht will als Gesellschaft, nicht nur verteuert, sondern auch verbietet.
Also bessere öffentliche Mittel, um es sozial gerechter zu gestalten, aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, na, die Bevölkerung kann da jetzt nicht mitreden, wir müssen härter eingreifen sozusagen.
So würde ich das nicht gerne interpretiert wissen. Also mitreden ist sogar ganz, ganz wichtig bei all diesen Dingen. Aber ich glaube eben, dass die Bevölkerung vor allem mitreden können muss und dass Interessen von allen Menschen gut gehört werden. Und ich glaube, Um jetzt um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben die Gebäude ja schon ein bisschen besprochen. Wir haben das Problem, wir müssen eben raus aus Öl und Gas, wir müssen dekarbonisieren im Gebäudebestand. Und jetzt gibt's halt zwei Wege, wie man das macht. Entweder wir fördern, und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren in Österreich sehr gut gemacht. Also wir haben viele Förderungen im Bereich Heizungstausch und auch Sanierungen ausgeschüttet. Und jetzt sieht man halt auch das in Zeiten von budgetären Engpässen diese Förderungen auch wieder ein bisschen wackeln oder hinterfragt werden. Und manche sagen dann, und die Jarmuth-Konferenz ist eine dieser Organisationen, die das sagt, das könnte man auch günstiger gehabt haben, indem man einfach ein verpflichtendes Fade-out, Ausstiegsgebot bis zu einem gewissen Jahr für fossile Heizungen erwirkt.
Okay, danke Anna. Gibt es von deiner Seite, Michaela, noch was hinzuzufügen bezüglich, wie es in 10 Jahren aussehen könnte?
Also die Anna hat schon wirklich, wirklich sehr viel genannt, einen sehr umfassenden Katalog präsentiert. Ich denke, wir hatten eine Phase, da hat man die Klimakrise sehr, sehr stark geleugnet. Ich glaube, diese Phase jetzt, abgesehen von politischen Personen an der Macht, ist tendenziell gesellschaftspolitisch vorbei. Jetzt ist eher das Zweifeln an der eigenen Wirksamkeit und der eigenen Verantwortung beziehungsweise dem Tempo und dass wir das tatsächlich schaffen können und dass wir das machen können. Und ich glaube, positiv gesehen, in 10 Jahren steht das außer Frage. Da sind wir mitten in dieser Transformation, die tatsächlich sehr, sehr viele positive Nebeneffekte hat, wenn man das richtig aufsetzt. Und wir sehen, dass die Städte lebenswerter werden, dass vielleicht die gesellschaftlichen Spannungen nachlassen. Alles Mögliche. Also die Anna hat, wie gesagt, eine Palette von Dingen genannt. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir zurückblicken, sagen, so, wir sind jetzt in den entscheidenden Jahren und allerspätestens 2025 haben wir verstanden, das schaffen wir, das funktioniert. Die erste Möglichkeit, jemanden zu schwächen, ist ihm zu sagen, du kannst das nicht. Das ist das Beste, was bei einem Kind funktioniert, einfach zu sagen, du kannst das nicht. Und deswegen aufzuhören, auch dieses Narrativ zu glauben, dass die Gesellschaft und die breite Gesellschaft das nicht schaffen kann. Das geht, das ist machbar. Und ich würde mir wünschen, dass wenn wir zurückblicken, sagen, ja, jetzt haben wir es verstanden, dass man uns eigentlich klein machen wollte. Nein, nein, wir kriegen das schon anders hin. Man kann das anders machen. Man kann diese Ordnungsinstrumente anders wählen. Das sind Entscheidungen, das sind Wahl, also ist in einer gewissen Weise etwas ausgewählt worden und wir wählen das jetzt anders. Das ist alles nicht vom Himmel gefallen.
Danke vielmals. Abschließend, habt ihr noch je einen Buchtipp für unsere Hörer oder irgendeine Empfehlung zum Thema, die ihr mitgeben wollt?
Immer wenn mich jemand nach einem Buchtipp fragt, muss ich fast schon das Buch Klimasoziale Politik erwähnen. Das ist ein Buch, das von der Armutskonferenz mit herausgegeben wurde und in dem wirklich sehr konkret für den österreichischen Kontext Politikmaßnahmen, Vorschläge etc. entwickelt worden sind. Und zwar, wie man Klimaschutz ambitioniert vorantreiben kann und dabei gleichzeitig aber auch soziale Themen mitnehmen kann. Es ist jetzt schon vor ein paar Jahren rausgekommen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch kostenlos als PDF online runterladbar. Also es gibt eigentlich keinen Grund, es sich nicht gleich anzuschauen. Und es ist einfach ein wahnsinnig tolles Grundlagenwerk auf der einen Seite, wenn man sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Aber es geht dann doch auch in jedem Kapitel genug ins Detail, dass auch Menschen, die sich schon mehr mit Klimagerechtigkeit auseinandergesetzt haben, sicher auch da interessante Impulse mitnehmen können.
Sehr gut. Danke, Anna. Und von deiner Seite?
Ich lese gerade endlich das Buch von der Hannah Ritchie, Not the End of the World. Ich habe den deutschen Titel vergessen. Es geht genau eigentlich aufbauend auf dem, was ich vorhin gesagt habe, darum, dass man das sehr wohl schaffen kann. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann spricht sehr, sehr viel Positives auch dafür, dass diese Transformation möglich ist. Ich lese das, um mir selbst auch meinen Glauben zu stärken, dass diese Transformation, an der wir da alle an unterschiedlichen Ecken und Enden arbeiten, tatsächlich Realität werden kann. Und das kann ich jedem empfehlen, der das Gefühl hat, ohnmächtig all dem gegenüber zu sein, was wir gerade erleben.
Ist es eine fiktive Story oder
Nein,
faktenbasiert?
Nein, sie ist eine Wissenschaftlerin und hat inspiriert von dem Buch von Hannes Rosling, den Vornamen habe ich vielleicht falsch, sich im Prinzip die Daten und die Fakten angeschaut. Weg von den Überschriften in den Zeitungen hin zu, was ist die Faktenlage und was sagen uns diese Fakten? Und angesichts der Faktenlage, warum wäre es eigentlich viel, viel leichter möglich, die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren, auf eine klimafreundliche Ernährung umzustellen? Was würde es da überall brauchen? Wie steht es mit der Biodiversität? Wie steht es mit den Zielen des Pariser Übereinkommens? Also auf Faktenlage zu sagen, es ist nicht das Ende der Welt. Wir können das sehr wohl hinbekommen, diese Transformation. Schaut euch die Fakten an.
Vielleicht noch was, ein Lieblingszitat oder ein Motto oder etwas, was euch Halt gibt, falls es eins gibt. Es muss nicht sein.
Also, kein Problem.
Bitte, bitte, fang nur an.
Ja, super. Okay.
Kein Problem.
Ja, ich bin froh, dass wir diese Frage vorab bekommen haben, weil ich musste auch erst ein bisschen suchen. Ich bin nicht jemand, der mit Zitaten in der Handtasche rumläuft, das ist eher nicht so meine Art. Aber ich würde das gerne als Möglichkeit nehmen, wirklich ein Zitat von einem Menschen mit Armutserfahrung vorzulesen, das ich heute mitgebracht habe. Es stammt vom Jakob aus Graz und es ist abgedruckt in dem Buch, das ich vorhin ernannt habe, Klimasoziale Politik. Und der Jakob sagt darin Folgendes: Die Klimakrise wird verwendet werden, um Sozialleistungen zu kürzen oder zumindest nicht zu erhöhen, um auf sozial Schwachgemachte wie uns zu schimpfen, obwohl das jeder empirischen Datenlage entbehrt. Und es wird wieder ein Argument sein, wie man nach unten drückt, während die oben Profite machen. Das ist jetzt nicht so ein schönes, mutmachendes Zitat, sage ich mal. Ich glaube, wir sollten es eher ein bisschen als eine Warnung verstehen. Und zwar, wir haben es schon gesagt, Ungleichheit zerstört gesellschaftlichen Zusammenhalt, Klimakrise verstärkt Ungleichheit. All das untergräbt ein bisschen diese solidarische Bereitschaft, gemeinsam auch an Lösungen zu arbeiten. Und das ist dem Jakob zum Beispiel bewusst und er hat die Sorge und meiner Meinung nach auch die berechtigte Sorge, dass die Klimakrise eben auch dazu verwendet werden kann, wie hat er es genannt, auf sozial Schwachgemachte wie uns zu schimpfen. Und ich glaube, wir sollten das alle als Warnung und als Appell nehmen, genau das nicht zuzulassen. Also diesen Keil zwischen sozialen Themen und Klimaschutz gar nicht erst entstehen zu lassen, sondern immer wieder daran zu erinnern, nein, es geht beides. Es geht das gute Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen. Das schließt sich nicht aus, das bedingt sich sogar gegenseitig. Und ja, also einfach nicht zulassen, weiter aktiv sein und schauen, dass die Lasten der Klimakrise und auch der Anpassung an die Klimakrise nicht auf jene abgewälzt werden, die am wenigsten für diese Klimakrise verantwortlich sind.
Ja, man hört ja auch immer wieder den Standpunkt, mehr Menschen, steigende Geburtenrate, schlecht für Klimaschutz und so weiter.
Genau, Argumente, die man so nicht stehen lassen sollte, genau.
Ja, sehr gut. Von deiner Seite, Michaela?
Von meiner Seite ein Zitat, das mich persönlich gerade sehr inspiriert. Das hat ein Kollege von mir gepostet, angesichts der vielen Rückschläge, die im Moment Menschen erfahren müssen, die Klimaklagen oder Organisationen, die Klimaklagen einbringen. Das ist vom Konstantinos Dimitriadis, den kenne ich nicht. Das Zitat ist wunderschön. They tried to bury us, they didn't know we were seed.
Sehr schön. Danke vielmals. Danke an euch beide für das spannende Gespräch. Auch ich habe vieles Neues mitgenommen.
Wenn ihr mehr über Michaelas Verein CLAW erfahren wollt, also sprich Climate Law, wo es um viele weitere Klimaklagen geht, dann findet ihr unter dem Link climatelaw.at noch viele weitere Infos. Wenn ihr euch noch besser über das Netzwerk der Armutskonferenz informieren wollt und über die verschiedenen Engagements hinsichtlich Armutsbekämpfung, dann schaut mal auf der Website armutskonferenz.at vorbei.
Und ja, danke auch an unsere Hörer da draußen, dass ihr euch unsere Folge angehört habt. Ich hoffe, es waren für euch genauso viele interessante Aspekte dabei wie für mich selbst. Wir hören uns bald wieder. Pass gut auf dich und deine Mitmenschen auf. Bis zum nächsten Mal.